Hallo liebe Hörer, bevor es gleich losgeht mit der neuen Episode, ein Aufruf an euch. In der nächsten Folge möchten wir haben es bereits schon angekündigt, eine sehr persönliche Folge aufnehmen. Wir möchten über unsere persönlichen Erlebnisse mit gruseligen Ereignissen oder dergleichen in unserem Leben sprechen. Franzi hat zum Beispiel öfters schon von ihrem Krankenhaus erzählt, in der es in der Ausbildung seltsame Vorkommnisse gab. Über sowas möchten wir reden. Und dafür brauchen wir auch euch, denn ihr habt die Möglichkeit oder wir möchten gerne euren Input auch vortragen. Das heißt, wenn ihr in eurem Leben schon mal irgendwas erlebt habt, was ihr nicht erklären könnt oder wo ihr bis heute denkt, oh, das war gruselig oder das war irgendwie unheimlich, dann möchten wir davon hören. Und das könnt ihr auf verschiedenen Wegen machen. Ihr könnt uns zum Beispiel auf jeden Fall gerne etwas aufnehmen. Wir spielen gerne Einspieler ein, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, etwas aufzunehmen, sei es per Mikrofon, aber auch sonst per WhatsApp und dann schickt ihr euch einfach die Sprachdatei auf den PC und schickt sie uns per E-Mail oder dergleichen. Egal wie, solange man euch irgendwie möglichst versteht auf der Aufnahme, möchten wir das haben. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch schreiben, einmal natürlich über Social Media, egal ob bei Facebook, per Twitter oder per Instagram. Da könnt ihr uns auch überall Privatnachrichten schicken und uns eure Geschichten schreiben oder auch natürlich wie immer per E-Mail feedback@endemitschrecken.de. Da könnt ihr uns dann auch ganz ausführlich schreiben. Unsere Postfächer warten auf eure Nachrichten. Oder auch sonst natürlich jetzt gerne auf unserem Blog, der wieder online ist, auf endemitschrecken.de. Da könnt ihr uns gerne in die Kommentare der aktuellen Episode einfach reinschreiben, was euch so einfällt an Geschichten, die ihr vielleicht auf dem Herzen habt und die ihr mal loswerden wolltet. Vielleicht auch, vielleicht habt ihr sie nie erzählt, vielleicht war es euch so unangenehm oder vielleicht war es euch nicht geheuer und ihr wolltet nie drüber reden, aber das ist jetzt die Möglichkeit. Und niemand muss natürlich irgendwie schämen oder blöd vorkommen, sondern wir diskutieren das einfach, was ihr uns erzählt, wir reden einfach darüber, aber wir werten natürlich nicht. Das heißt, da müsst ihr auch gar nicht, wenn ihr möchtet, lesen wir es natürlich auch anonym vor. Das heißt, wir werden eure Namen nicht nennen, wenn ihr das nicht möchtet. Aber wichtig ist, dass wir wollen natürlich viele, viele Geschichten hören und ihr seid gefragt, wenn ihr irgendwas erlebt habt, was irgendwie zu unseren Thematiken, die wir im Podcast besprechen, passt, dann freuen wir uns auf eure Nachrichten in den nächsten, sagen wir mal so 2 Wochen. Darüber werden wir uns sehr freuen und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Episode Ende mit Schrecken. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypastas. Wir sind zurück mit unserer regulären Ausgabe nach der kurzen Slenderman-Film-Bonus-Episode und bei mir ist natürlich wieder die liebe Franzi.
Hallo!
Hallo! Ja, ihr bekommt von uns, wie angekündigt, im Slenderman-Film-Podcast direkt die nächste Episode hinterhergeschossen. Das haben wir euch ja versprochen und die letzte reguläre Episode, die 14. mit Momo, ist ja auch schon einen Monat her, deswegen ist es ja wieder Zeit für eine Ausgabe von uns und wir haben uns diesmal gedacht, wir hatten jetzt doch einige Pastas in den letzten Episoden, einige leckere Pastas und es ist mal wieder Zeit für eine ganz klassische urbane Legende und diesmal wird's, wenn wir klassisch sagen, dann wird's diesmal wirklich klassisch.
Das stimmt.
Dazu bleibt gleich mehr, denn wie jetzt, ich würde nicht sagen wie immer, sondern wie üblich, wie wir uns jetzt angewöhnt haben, kommt jetzt erstmal wieder mal der Feedback-Part, denn ihr habt uns auch wieder natürlich ein bisschen geschrieben.
Eigentlich bräuchte ich mir dafür so ein fancy Einspieler, so ding, 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 Feedback!
Feedback.
Oder so, genau.
Das machst du mal, Franzi, du bist ja hier die Einsprechexpertin.
Anscheinend schon.
ihr habt uns natürlich wieder fleißig geschrieben, das freut uns immer, deswegen, ihr wisst Bescheid, Feedback, das ist unser Hab und Gut.
Wir freuen uns immer sehr über...
Man sagt, Feedback ist das Verdienst der Podcaster.
Sagt man das?
Das sagt man.
Okay.
Wir sind ja alle arme Schlucker, weil Podcaster kein Geld verdienen. Wir sind ja keine YouTuber, deswegen.
Ja,
das ist ja Fakt.
Aber dann, ihr habt uns wieder fleißig geschrieben und ja, Franzi, fängt mal an einfach. Was ist denn abgegangen so auf YouTube zum Beispiel?
Genau, das erste Feedback kommt, wie André schon meinte, von unserem YouTube-Kanal, wo wir unsere Episoden ja auch hochladen, und zwar von dem lieben Paul. Der Gute hat geschrieben, ich bin schon sehr gespannt, aber da ich endlich verstanden habe, wie ich euren Podcast hören kann, beziehungsweise welche App ich dazu nutzen kann, gönne ich mir das Ganze darüber. Danke für die Mühe, die ihr euch jedes Mal macht. Und macht weiter so. Euch zuhören fährt leicht. Und ohne, dass jedes Wort einstudiert klingt, wird es nicht langweilig oder eintönig.
Das stimmt. Dann würden wir einstudieren. Also werden wir alles einstudieren, dann würde Franz nicht sagen. Und das wäre ja auch ein bisschen langweilig.
Das stimmt.
Danke, Paul, für das Feedback.
Genau, vielen, vielen Dank.
Wie gesagt, ich hab da auch schon drauf geantwortet gehabt auf YouTube mit unserem Account. Ja, fand ich wieder lustig. Das ist nämlich das Phänomen, was ich, glaube ich, auch schon angesprochen habe im Podcast. Und was einfach in Deutschland nach wie vor ein großes Problem ist, viele Leute wissen einfach nicht, wie man Podcasts hört. Wie man die hören kann, wie man die erreichen kann. Was man eben kennt, das gängige ist YouTube und Co. Deswegen veröffentlichen wir wie sie auch ja da. Weil das auch sicher nochmal Multiplikator ist eben. Mhm. Und mittlerweile steht ja auch in unserer Episodenbeschreibung, also in der Infobox, wie die Profis sagen. Auf YouTube steht auch mittlerweile eben drin, eine kleine Anleitung mit Links zu Podcatcher-Apps und so, ne? Aber ja, deswegen, der gute Paul hat jetzt auch quasi rausgefunden, wie man Podcasts denn abonniert. Und ja, wie gesagt, das ist immer noch ein Problem, das wissen viele nicht. Gehen auf die Straße und fragen irgendwie 10 Leute, was ist ein Podcatcher? Dann gucken dich aber 9, wenn nicht sogar wirklich alle 10 an, wie ein Pferd. Also viele wissen immer noch nicht, wie man es abonniert. Und deswegen, also das, ich glaube, das ist immer das Gängigste mittlerweile, dürfte eben Spotify sein, wo man es ja auch hören kann. Wo ihr einige von euch auch tun. Also Spotify-Zahlen steigen immer weiter, das freut uns sehr. Weil auch für mich ist mittlerweile Spotify das Nummer 1 Tool zum Podcast zu hören, weil ich sowieso immer aufhabe für Musik. Und dann brauche ich halt nicht mehr in eine Dritt-App wechseln, um dann eben Podcasts zu hören.
Ich höre immer Podcasts, wenn du Podcasts hörst.
Franzi hat sich gerade geoutet, als eigentlich höre ich gar keine Podcasts, sondern
ab und zu mal. Ich höre sehr, sehr viel Hoaxilla. Wenn ich zeichne zum Beispiel, höre ich das ganz gern. Aber derzeit gucke ich mir.
Aber du hörst die über YouTube.
Ja, das stimmt.
Das meine ich ja.
Oh mein Gott.
Ja, du bist selbst Podcasterin und du benutzt keine Podcast-Software.
Shame. Ding, ja. Ding, ding, ding. Shame.
Ah, jetzt weiß ich, du bist Paul. Du hast unter Fake-Namen. Ich weiß jetzt endlich in meinem Podcast, ja, nach unserer eigenen 14. Episode.
Und ich dachte, ja, so ein bisschen also, Feedback ist gut, so habe ich mein
also Geheim. Deswegen habe ich schon mal gesagt, wenn ihr meint, ihr kennt Menschen, die vielleicht auch Interesse an unserem Podcast hätten und die haben keine Ahnung, wie man Podcast hört, dann erklärt ihnen das doch mal, denn viele wissen es einfach nicht. Ja, danke wieder, Paul. Dann hat uns ein Hörer auf Facebook geschrieben, auch zu unserer Momo-Episode. Und zwar heißt der gute Duncan, beziehungsweise der ist Künstler und nennt sich auf Facebook Duncan Art, also Art wie Kunst. Und wir verlinken das auch auf jeden Fall hier in den Shownotes. Und zwar hat er geschrieben, hey Leute, ich wollte mich nur für die letzte Episode bedanken und für die Tatsache, dass ihr mir einen kreativen Anschub gegeben habt. Und da mitgesendet hat er dann ein Bild von Momo, was er selber gezeichnet hat. Haben ihn da inspiriert, ein Momo-Bild zu zeichnen. Es gibt übrigens unfassbar viele mittlerweile Momo-Fanarts im Netz.
Und danke, übrigens hast du mich inspiriert, dass ich jetzt auch Bock habe, ein Momo-Bild zu zeichnen. Ja. Aber ich glaube, ich möchte eine cute, so eine Kawaii-Momo machen.
Das gibt's halt schon. Das gibt's,
ja, ich
das
weiß, aber ich möchte auch eine
machen. Ja, nee, es ist ja voll.
Vielleicht lässt sie sich auch jemand tätowieren. Boah. Ich glaube zwar nicht dran, aber...
Liebe Hörer, wenn ihr ein Momo-Tattoo wollt, dann schreibt uns, dann kann Franzi das klar machen.
Das gibt's aber nicht umsonst.
Nein, es gibt's nicht umsonst, aber vielleicht mit EMS-Hörerrabatt von 3,50
Euro.
Nein, gibt keinen Rabatt.
Doch, vielleicht.
Wie ich schon sagte, das Feedback ist das Lohn des Podcasts, deswegen kein Rabatt für niemanden.
Jetzt 1000 Einstellenwertungen und so, wie können Sie es wagen?
Wie können Sie es wagen, Sie Schwein? Ja, nee, aber es gibt tatsächlich super viele Momo-Fan, das ist seit dem Hype, den wir besprochen haben, da ist sowieso entstanden. Es gibt wirklich unfassbar.
Es gibt auch so kleine Kurzcomics
viele
und sowas.
Sehr, sehr cool. Ich habe da auch einiges auf unserem Twitter-Kanal geteilt. Wir haben uns da voll, wie wir das vielleicht gesehen haben. Es ist sehr, sehr lustig, was das alles wieder mit sich zieht. Und
aber ich mag
ja, wir haben wir auch, geteilt. Es gab ja tatsächlich jetzt wohl einen Todesfall leider sogar mit Momo.
Ja, genau, das habe ich auch gesehen.
Das habe ich auch geteilt von unseren Social-Kanälen, falls ihr es gesehen habt. Kurz mal Recap zur letzten Folge, das fällt mir gerade nämlich ein. Weil das mittlerweile halt auch teilweise jetzt so quasi gespielt wird, wie, Hörer erinnern sich an die Blue Whale Challenge. Es wird so leicht darauf gemünzt gerade mit dem Momo-Aufhänger, dass eben Momo dir auch eben, das hatten wir auch in der Folge eben, Aufträge gibt. Und ja, genau. Da hat wohl ein Mädchen sich das Leben genommen. War, genau,
ich glaube, das haben wir verlinkt auch.
Ne? Ja, ja, das haben wir, ja.
Das zeigt,
das kam denn erst nach dem Podcast, das habe ich dann quasi bei uns per
genau, das war kurz danach. Ja. Es ist ja sowieso sehr viel passiert und jetzt wird ja auch viel, viel mehr in den Nachrichten über diese
Momente gewarnt.
Genau, also seitdem wir, also nach der Episode ging das ja richtig los, ist halt auch viel, also nicht, dass wir das ausgelöst haben, aber es ist dann erst so richtig bei uns rübergeschwappt.
Nur wegen uns.
Aber da sieht man halt wieder, was wir auch schon jetzt in der letzten unregulären Folge beim Slenderman also bei diesem Slenderman-Film angesprochen haben, wie sehr solche Dinge einfach eine eigene, gefährliche Eigendynamik entwickeln können.
Absolut.
Und ja, der Slenderman-Film hätte das perfekt aufgreifen können, aber ich werde jetzt nicht nochmal anfangen, über den Film abzuragen. Nee,
das könnt ihr in der Bonus-Episode hören.
Genau. Aber zurück zum Feedback.
Aber ganz kurz, aber weil du gerade sagst, von wegen, wir haben es zwar nicht ausgelöst. Es gab jemanden auf Twitter, der war der Meinung, wir würden das auslösen. Ich hatte Ernsthaft? Da, wir hatten da einen kleinen Streit mit einem Nichthörer, der hört uns sowieso nicht, deswegen kann ich darüber lästern. ja, das
Ach
war.
Ach so, ja, stimmt,
ein, du hast irgendein Landes- oder irgendein Vorsitzender von der Piratenpartei meinte, wir würden das Thema unnötig befeuern. Habe ich dann mal darauf aufmerksam gemacht, dass er vielleicht den Podcast mal hören sollte, dann er wissen würde, dass wir das nicht befeuern, sondern dass wir darüber aufklären, aber das wollte er nicht hören und naja, hat uns dann lieber beleidigt. Gruß in die Piratenpartei. Na gut, Piratenpartei, das sagt eigentlich alles. Franzi, dann mach doch mal weiter.
Genau, dann hat uns noch ein Feedback, ist uns noch ein Feedback per Mail zugetragen worden, und zwar von dem lieben David Luig. Und das lese ich jetzt mal vor. Hallo ihr Lieben, ich bin auf dem Twitter-Kanal des Sunvanished gestoßen und musste direkt an euren Podcast denken. Die Story ist wirklich super interessant und hat Potenzial für eure Serie. Also lasst euch überraschen, falls ihr noch nichts von TSV gehört haben solltet. Hier ist der Link. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Mega fette Grüße, David. PS, macht weiter so. Euer Podcast ist wirklich super interessant. Ja, vielen Dank,
David. Hast du gerade mega fette Grüße gesagt?
Ja.
Du weißt schon, was MFG bedeutet, oder? Mit freundlichen Grüßen.
Das bitte rausschneiden.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, David, danke für die mega fetten Grüße.
Hey, ich habe das immer so geschrieben. Ich muss auch sagen, ich komme auch aus dem Osten, da denkt man noch über.
Du kennst aber schon den Fanta 4 Song, oder? MFG mit freundlichen Grüßen.
Ja.
Ja. Rat mal, wo das herkommt.
In unserem Jugendslang hieß es anders. Als ich noch jung war, hieß es mega fette Grüße.
Ja. So schreibe ich auch immer meine Briefe ans Finanzamt. Mega fette Grüße, André.
Oh Mann. Ach,
großartig. So. Ja, danke, David. Das war uns beide noch nicht bekannt, dieses Sun Vanished. Ich hatte da nur mal so grob drüber geguckt, das sieht aus wie so eine, ja, als ob die quasi selber online sich eine fortlaufende Geschichte eben ausdenken. Wir werden das mal im Detail mal angucken und mal, ja, evaluieren, ob das sich das anbietet für eine Episode von uns, ob das genug Potenzial bietet oder ja, ob man das ausschöpfen kann für eine ganze Episode, aber ja, danke in jedem Fall für die Übersendung.
Und ich habe noch, obwohl wir jetzt eigentlich zum Thema kommen, ich habe heute Morgen ein mündliches Feedback bekommen von meiner guten Freundin Anneke, die uns auch sehr fleißig hört, hat sie Grüße. Mir heute Morgen gebeichtet. Grüße, Anneke. Und sie hat mir erzählt, dass sie uns auch sehr, sehr häufig zum Einschlafen hört und neulich die Momo-Episode gehört hat und dann leider nicht mehr einschlafen konnte, weil sie die so gruselig fand.
Ja, das Feedback bekommen wir relativ häufig auf Twitter auch und so, ja.
Ich glaube,
dass Leute uns immer zum Einschlafen hören und jedes Mal danach wieder merken, dass das ein Fehler war.
Wobei ich finde viele Folgen ja gar nicht so gruselig. Die gruseligste fand ich den Smiling Man, weil der ist halt wirklich gruselig. Wobei ich fand den Film dabei, diese kurz.
Ich finde auch, dass wir ja extra nicht so gruselig sind, damit man es auch gut hören kann, weil wir dann, also unsere Einspieler sind ein bisschen gruselig, aber ich meine, unsere Analysen sind ja dann doch eher.
Wobei, wenn du manchmal abends nicht zu Hause bist, dann höre ich mir auch manchmal so über YouTube über YouTube Creepypasta. Also es gibt ja auch viele Kanäle, die einfach nur Creepypastas vorlesen.
Ja,
und wenn ich die anhöre, kriege ich auch.
Das machen wir ja nicht.
Das stimmt, aber trotzdem, ja, ich glaube, ich könnte auch, wenn ich so. Weil bei Hoaxilla zum Beispiel, die erzählen ja auch einfach nur so Fälle nach. Und da hatte ich auch schon einige, zum Beispiel die Black Eyed Children und sowas. Da konnte ich auch.
Du bist ja auch sehr, sehr, sehr ein bisschen schockig.
Das stimmt.
Ich drauf so. Nein, genau. Aber ja, das schreibt ihr uns ja häufig, dass ihr uns zum Einschlafen hört und dann fällt euch wieder ein, dass das keine gute Idee war. aber gut. Ja, wie gesagt, danke David für die mega fetten Grüße. Und,
genau, mega fette Grüße. Ende mit Schrecken.
Und ja,
wir gucken. Ich habe vorhin gedacht, weil ich dachte, warum guckt ein André gerade so bescheuert? Ich dachte, was ist denn da los mit ihm?
Was ist denn da los mit dem Idiot? Ja, danke für euer Feedback, wie immer.
Genau,
also
Dank.
Immer gern gesehen auf allen Kanälen, schreibt uns fleißig, entweder auf Social Media, Facebook, Instagram, Twitter, wo ihr möchtet, oder per Mail, wie immer, feedback@endemitschrecken.de oder, ich habe es schon in der Slenderman-Episode gesagt, jetzt in der letzten, Unser Blog ist auch wieder da. Ihr könnt uns jetzt auch wieder im Blog auf die Folgen kommentieren. Die Kommentarfunktion ist wieder da, beziehungsweise der Blog ist aktualisiert worden, nachdem er sehr lange Zeit nicht erreichbar war aufgrund der Datenschutzverordnung der neuen. Das ist alles neu gemacht. Wir haben einen neuen Blog. Der sieht zwar optisch alles ähnlich aus, ist aber ein bisschen optimierter auf unseren neuen Hoster und so weiter. Und ihr könnt es auch wieder, wenn ihr auch das macht, ihr könnt auch wieder die Folgen im Blog halt direkt hören, im Browser, im Player. Da gibt es zwar nicht so viele, die das, glaube ich, machen, aber ein paar sind doch dabei gewesen. Das klingt jetzt auch wieder. Und aber wie gesagt, wichtigste, ihr könnt jetzt auch wieder Kommentare direkt im Blog unter den Episoden hinterlassen, die wir natürlich dann auch gerne sowohl beantworten, also direkt auch, wir antworten nicht in den Kommentaren selbst und nehmen die Feedback gerne mit, natürlich wieder mal ja, hier
in den Podcast lass uns ein paar mega fette Grüße da.
Ja, lass uns gerne mega fette Grüße im Blog da, nmitschrecken.de.
Genau.
So. Dann kommen wir jetzt zum heutigen Thema. Wie gesagt, es geht um ein, ja, ich möchte mal sagen, dass, also das haben wir uns schon auf dem Schulhof damals erzählt. Also wirklich
in
Anfang, Mitte 90er, so als ich in der Schule war, oder Ende 90er, da haben wir das uns schon echt von klein auf dem Schulhof ging sowas schon rum. Ist also quasi wirklich, kann man fast sagen.
Ich würde sagen, jeder kennt das.
Wenn es gleich dann hört, dann werdet euch das sicherlich bekannt vorkommen. Es ist einer, glaube ich, der gängigsten.
Da wusste man noch gar nicht, was urbane Legenden
genau,
sind.
Genau. Man hat es schon erzählt, weiß nicht, was es ist. Ja, aber es ist eine der gängigsten urbanen Legenden. Und ja, worum geht's heute? Es geht ja heute um, infizierte Spritzen oder beziehungsweise HIV-Spritzen. Bevor wir gerade jetzt einfach zu viel uns hier in Gelaber verfangen, hören wir uns einfach doch erstmal einen Einspieler dazu an.
Lauschen wir dazu Andres angenehme Stimme.
Ein junger Mann macht sich an einem Samstagabend auf den Weg in seine Stammdisco. Vor dem Laden trifft er sich mit seinem besten Freund und gemeinsam betreten sie den bereits gut gefüllten Laden. Nach dem Gang zur Bar mischen sie sich unter das Volk. Einige Zeit und übrigens später signalisiert der junge Mann seinem Freund, dass er zur Toilette muss und macht sich auf den Weg dorthin. Kurz vor der Toilettentür kommt ihm ein Typ entgegen, der ihn scheinbar aus Versehen anrempelt und ihm einmal schwunghaft um den Hals fällt, sich dann entschuldigt und in der Menge verschwindet. Der junge Mann berappelt sich wieder und hatte den Eindruck, beim Zusammenstoß einen kleinen Stich gespürt zu haben und schaute im diffusen Licht der Toilette nach, ob er irgendetwas entdecken konnte, doch da war nichts. Er hakte den seltsamen Zusammenstoß ab und machte sich wieder auf den Weg zu seinem Kumpel, der sich noch immer auf der Tanzfläche befand. Kurz bevor er ihn erreichte, tippte ihm eine Frau von hinten auf die Schulter und deutete auf seinen Rücken, während sie etwas zu sagen versuchte. Aufgrund der Lautstärke im Club verstand der junge Mann aber nichts, worauf die Frau hinter seinen Rücken griff und ihm einen Zettel in die Hand drückte, der an seinem Rücken klebte. Der junge Mann starrte auf den Zettel und las, was darauf stand. Willkommen im Club. Du wurdest soeben mit HIV infiziert. Sein Freund kam dazwischen und der junge Mann zeigte ihm den Zettel. Gemeinsam ging sie nach vorne in einen ruhigeren Bereich der Disco. Der Freund war der festen Überzeugung, dass ihm irgendjemand einen bösen Streich spielen wollte. Doch dann fiel dem jungen Mann der Zusammenstoß mit dem seltsamen Kerl bei der Toilette ein und der Stich, den er glaubt gespürt zu haben. Er erzählte seinem Freund davon und gemeinsam versuchten sie, den Unbekannten im Club zu finden. Doch von dem Fremden fehlte jede Spur.
So, Dana, das war's. Ziemlich heftige Geschichte, würde man am Anfang meinen. Und ich denke,
wie Franzi gerade sagt, ihr werdet das schon mal bestimmt
genau, ich denke auch, zumindest, Form, ja. Genau, zu den verschiedenen Formen kommen wir gleich auch direkt, wie sich, das ist ja halt so typisch, man erzählt sich ja solche urbanen Legenden in allen möglichen Varianten, das kennt ihr ja schon aus den letzten Episoden, das ist so, einer hat es von dem gehört und so gehört und es ändert sich ja immer Schauplatz,
Stille
Ort,
Post,
genau.
Weitergetragen, kennen
genau,
wir ja.
Und das ist bei dieser urbanen Legende besonders der Fall. Mhm. Genau, aber jetzt stellt sich die Frage, wie entspringt, also wann ist diese urbane Legende denn entstanden?
Siehst du, deswegen macht Wörter urbane Legende, weil wir so viele Creepypastas hatten, du bist schon ganz befangen.
Genau. Den Ursprung hat diese urbane Legende in den 80er Jahren, da kamen diese Legenden das erste Mal auf und ich sag mal, die etwas so in unserem Alter, die Hörer werden wissen, dass ja in den 80ern waren die Leute noch nicht wirklich über AIDS, HIV etc., über generell über alle möglichen Erkrankungen, aber besonders halt über AIDS aufgeklärt. Also das war noch wirklich, man hatte eine unfassbar große Angst vor der Krankheit, was ja auch richtig ist, dass man da aufpasst. Aber damals war das halt, da konnte man sehr schnell irgendwelche, ich sag mal, Geschichten erzählen und das wurde einfach geglaubt und dadurch konnten sich solche Legenden wie zum Beispiel, du stichst dich halt an so einer blutigen Nadel und bist sofort infiziert. Das haben die Leute einfach geglaubt, weil da einfach noch nicht diese, es gab halt noch kein Internet noch zum
keine
Beispiel.
Aufklärung,
genau, es gab keine Aufklärung. Heute gibt's ja zig Seiten, wir werden euch bestimmt auch am Ende welche verlinken, von der Deutschen AIDS-Hilfe zum Beispiel, wo man einfach auch nachlesen kann, dass es ein Fakt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Infektion auf diesen Wege zu bekommen, also dass man sich an so einer Nadel spritzt, die geht gegen, also wirklich, wirklich, die ist eigentlich bei 0%. Also nicht bei komplett 0%, aber eigentlich 0, ist es so, eigentlich ist es fast so unmöglich, sich an sowas zu infizieren. Denn selbst wenn man sich an so einer Nadel sticht, müsste das HIV-infizierte Blut einfach komplett frisch sein. Und selbst dann ist eine Infektion überhaupt nicht garantiert. Also da müsste man sich überhaupt eigentlich gar keine Gedanken machen. Also ich kenne das ja bei uns im Krankenhaus, wenn man sich da auch mal an der Nadel gestochen hat. Das kann sehr, sehr schnell mal passiert, dass man mal so einen Pieks hatte. Da ist man natürlich auch immer, musste man zum Betriebsarzt und sich das abnehmen lassen. Aber eigentlich wäre da eine große Gefahr, daher wäre man ja sofort krank, wahrscheinlich krank geschrieben worden, erstmal hätte man daheim bleiben können, aber weil man wusste, es war jetzt Sicherheitsgeschichte, aber selbst da war es halt so, dass die Nadel ja relativ frisch meistens aus dem menschlichen Körper kam, bevor man sich selbst daran gestochen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, damals hat aber sowas echt für eine ziemliche Panikwelle gesorgt und man muss aber jetzt schon mal vorweggreifen und sagen, in der wissenschaftlichen Literatur gibt es weltweit keinen einzigen niedergeschriebenen Fall, der eine HIV-Infektion auf diesem Wege oder einem ähnlichen Wege bestätigt in irgendeiner Art und Weise. Die Quelle haben wir da von Wolfgang Murscher. Genau, also genau. Es ist nie was passiert. Das ist, also man hat es sich erzählt, aber es gibt keinen Fall, der in irgendeiner Art und Weise eine Bestätigung gibt. Also musste man da überhaupt keine Angst vor haben.
Ja. Genau. Ja, und vor allem halt muss auch sagen, ne, dass natürlich HIV damals auf jeden Fall noch safe tödlich war quasi. Also deswegen hat man natürlich auch so großen Respekt davor. Heute gibt es so viele Medikamente und ja, Möglichkeiten, gegen die Krankheit anzukämpfen.
Also man kann sie natürlich nicht heilen, aber man kann das unterdrücken,
dass man trotzdem mit leben kann. Und das war halt vor 30, 40 Jahren war das halt noch nicht gegeben einfach. Zumindest in dem Ausmaß wie heute. Und deswegen war das eben auch noch natürlich so ein riesen Angstfaktor. Das war quasi, also jemand, wenn du sagtest, du infizierst mit HIV, ist es quasi ein Todesurteil gewesen zu der Zeit. Deswegen war das so eine, deswegen war die Angst noch so unmenschlich verstärkt.
Und heute ist ja, das ist ja, man kann das ja in sich tragen und das Gefährliche ist ja nur, wenn die Krankheit ausbricht. Und das ist ja, war ja damals, gab es halt nichts, also gab es zumindest keine Medikamente, die, wie heute ist das ja, ist das ja nicht, wenn man heute sich damit sieht, das ist kein safes Todesurteil.
Manche.
Was die Gefahr daran ist, da kommen wir später noch dazu. Aber falls ihr euch, ich kann mich noch in meiner Kindheit dran erinnern, ich habe früher sehr viel MTV und Viva und so geguckt, und da gab es sehr viele HIV, also so Warnungen vor HIV-Werbungen, ja, mit benutzt Kondome und passt da auf. Also das war damals noch in den Medien größer vertreten, dass auch sehr vor der Ansteckung gewarnt wurde, was auch sehr wichtig ist, muss man sagen, weil selbst wenn das heute kein, sag ich mal, 100%iges Todesurteil ist, ist die Krankheit trotzdem gefährlich und man kann halt andere damit anstecken. Aber dazu kommen wir später nochmal, wenn wir dann nochmal in das Feedback gehen. Denn, wie wir schon angedeutet haben, beziehungsweise erwähnt haben, gibt es diese Geschichten in verschiedenen Varianten. Und André würde jetzt nochmal genau auf die Variante eingehen, die er gerade eben schon in der Geschichte, also in unserer Einführungsgeschichte, erzählt hat.
Genau. Und zwar, das ist die wir gehört haben, zumindest die Abwandlung davon. Und zwar, die erste Variante ist eben ganz klassisch in öffentlichen, also auf öffentlichen Veranstaltungen oder in öffentlichen Einrichtungen. Eben jetzt wie wir unsere Einspieler eine Disco oder eben auf Konzerten oder sonstigem. Das haben wir gehört. Also, ja, die klassische Geschichte ist, jemand wird in der Menge, weißt du, ganz bis zum Feiern oder bist irgendwie auf einem Konzert und bist ganz unbedacht, sticht dich jemand mit einer Nadel. Du kriegst wahrscheinlich im Moment noch nicht mal mit, eben auch da wieder Kollege im Einspieler, beziehungsweise er hat ja dann erst einen Moment später dann, wusste nicht genau, was passiert war. Und man bekommt halt einen, hat man auch gehört, einen Zettel eben auf den Rücken geklebt, wo drauf steht, willkommen im Club. So, das ist so die wirklich diese ganz klassische Ursprungsgeschichte, die wo das quasi alles angefangen hat, diese urbane Legende. Und das ist das, was in den 80ern hochgekommen ist. Das war das klassische Ding. Und dann gab's auch, zum Beispiel, du kannst an realen Beispielen bringen, zum Beispiel im November 2000 ging ein Kettenbrief in München um zu dem Thema. Und es wurden in Diskotheken wurde gewarnt, dass eben, ja, Verrückte mit Spritzen unterwegs sind, Leute stechen.
Es wurden sogar direkt Diskotheken genannt, in denen das angeblich schon passiert ist. In diesem Kettenbrief.
Ja, genau. Es wurden also wirklich Fallbeispiele gebracht. Und oder ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel im März 2002 ging eine Falschmeldung in Österreich rum, dass Diskotheken der Kette Nachtschicht davon betroffen wären. Und diese Kette erlitt erwiesenermaßen dadurch massive Einnahmeverluste. Also da sieht man auch sehr, also wir sehen es nicht mehr in den 80ern, wir sind jetzt hier quasi 2000, Anfang 2000, also vor 18 Jahren. Selbst da hat es noch gezogen. Also ja, aufgrund der Panik, die sich dann bereit gemacht hat da, und die Leute haben es eben auch hier wieder, die haben es geglaubt, hat die Diskothekenkette Einnahmen verloren, weil die Leute nicht mehr gekommen sind so zahlreich aufgrund von Panik.
Ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, in der Zeit war man als Jugendlicher ja schon auch ein bisschen aufgeklärt, aber du brauchtest ja bloß Eltern haben, die so einen Brief bekommen haben und vielleicht völlig freigedreht sind und dann halt gesagt haben, nein, in die Disco
genau, bleibt gehst du nicht mehr zu Hause. Zum Beispiel. Ja, genau. Und es gab einen Fall, in dem ein Mädchen in einer solchen Disco mit einer Nadel sich gestochen wurde.
Die war aber nicht infiziert.
Genau. Und das ist wieder ein ganz klassischer Fall, das hatten wir auch schon in anderen Episoden bei uns, Stichpunkt Trittbrettfahrer. Genau. Natürlich, wenn sowas dann erstmal rumgeht und eine Panik auslöst, dann gibt's immer jemanden, der dann auf die Idee kommt, einen Quatsch zu machen. Genau. Und der wird sich aufgrund dieser Panikwelle genau das gedacht haben und hat es halt umgesetzt, aber es war eben, ja, ein böse, also es ist ja schon kein Prank mehr, aber das ist trotzdem ein Angriff, aber es war zum Glück eben so, dass diese Spritze gar nicht infiziert war, aber es war halt jemand, um jemanden einen Schock einzujagen quasi.
Genau, ja. Es gab auch einen Zeitungsartikel davon, der war aber leider nicht mehr im Archiv, das war, glaube ich, in Linz passiert und ich habe versucht, da den Zeitungsartikel rauszusuchen, aber der war nicht mehr im Archiv drin, sonst hätten wir den auf jeden Fall auch verlinkt, aber sie haben es auf einer Seite wird es erwähnt, dass es da einen realen Fall gab, wo ein Mädel gestochen wurde. Ist aber auch fies.
Ja, natürlich. Ja, das ist ja schon kein Spaß mehr. Das ist ja das Ausnutzen so einer Panik, um dann auch es ist ja ein Angriff. So.
Und ich habe auf einer Seite übrigens gelesen, ich habe die leider nicht mehr wiedergefunden, wo sie so ein bisschen versucht haben rauszufinden, warum man sich halt solche Plätze wie Discos und Konzerte und sowas sucht. Denn es gibt ja wenn das vielleicht so super hardcore-gläubige Leute sind, für die sind ja Diskotheken und Konzerte sehr sündige Plätze. Und deswegen haben sie gesagt, so Leute, die da hingehen, die kriegen dann halt die Strafe, indem sie halt so eine Krankheit bekommen, weil sie ja sehr falsch handeln sozusagen, weißt du, wie ich meine?
Also meinst du so die Sünde bestrafen?
Genau, dass sie halt jetzt sich nicht so in, wie sagt man dazu, dass sie jetzt nicht so ein schönes, braves Leben führen, genau.
Die sollen kein lüsternes Leben
führen. Genau, das habe ich auch mal in einer, dass es so eine Theorie war, warum das manche Leute vielleicht als, warum das so rumgegangen ist da in solchen Plätzen. Verstehe. Genau, nur mal so am Rand. Genau, aber zum Zweiten, also gab es dann noch andere Schauplätze, wo so etwas passiert ist. Und zwar geht es da um Nadeln in Kinositze, S-Bahn und Geldschlitzen. Und zwar wurden diese Nadeln angeblich in Kinositzen, also wie gerade so im Kino zum Beispiel diesen Sitzen drapiert, dass man die so in den Stoff reingepackt hat. Und wenn man sich raufgesetzt hat, dann, man sieht das ja nicht, denn man sackt ja ein und da müssen dann die Spritzen drunter gewesen sein. Und dann hat man sich gekiekst.
Den Hintern gestochen.
Den Oberschenkel und den Popo, genau. Und zum Beispiel wurden die Nadeln auch in Geldschlitzausgaben oder Parkticketautomaten versteckt, dass man da halt reingegriffen und sein Ticket raus und da sollen auch Nadeln drapiert gewesen sein, an denen man sich gestochen hatte. Und wieder soll es da gekommen sein, soll es da wieder der Fall gewesen sein, dass man da irgendwo dann eine Notiz gefunden hat, die einen darauf hingewiesen hat, dass man mit HIV infiziert ist. Witzigerweise ist die zweite Version die ich zum ersten Mal gehört habe.
Mit dem Geldschein? Davon,
ja, ach, nee, ich habe das mit dem, also ich kenne die, also das erste Mal, dass ich von der Legende gehört habe, war das mit den Kinositzen.
Ach so, du meinst, du meinst jetzt hier den zweiten Punkt.
Nee, ach so, okay. Nein, also bei mir war das das erste Mal.
Bei uns war es halt, deswegen sage ich halt Schulzeit, bei uns war es das mit dem Bus. Und es gab wirklich eine Zeit lang, da haben wir als Kinder im Schulbus, haben wir, wo wir uns hingesetzt haben, auf die Sitze geguckt und die Sitze kontrolliert.
Krass, oder? Ja. So schlimm war es bei mir, weil ich glaube, ich habe das direkt in Verbindung mit so einer urbanen Legende-Geschichte gehört, dass man sich sowas mal erzählt hat, aber das war das erste Mal, dass ich davon gehört
habe. Nee, also das war bei uns echt so Ende Grundschulzeit so irgendwie. Ach, krass. Und dann haben wir wirklich im Kindergarten, im Bus, wirklich die Sitze abgesucht.
Ach Gottchen. Ja, aber klar, sowas macht besonders Kindern macht sowas ja Angst, allein schon, bin ja so ein Nadelphobiker.
Wir wussten damals wahrscheinlich noch nicht mal, wie, das ist doch ein HIV oder was HIV genau bedeutet, aber allein überhaupt die Tatsache, eine Nadel irgendwo im Sitz, das hat schon gereicht. Genau.
Ihr könnt das ja mal schreiben, wenn ihr diese Legende kennt, wie, in welcher Form ihr das erste Mal von der gehört habt, das würde uns auch mal interessieren. Genau, zu dieser Geschichte mit den Nadeln im Kino sitzen ist in Köln damals auch oder vor einiger Zeit da mal ein Kettenbrief aufgetaucht, den ich euch jetzt mal vorlesen werde. Mhm. Man muss dazu sagen, man merkt schon, dass der relativ inoffiziell ist, denn der ist grammatikalisch teilweise echt nicht so die Höhe. Also wenn ich jetzt gerade Schwachsinn lese, dann liegt das nicht an mir, sondern an diesem Brief. Genau, Am Anfang steht sehr, sehr groß als Überschrift, durchlesen und weiterleiten.
Caps Lock, 3 Ausrufezeichen. Genau. Also Kettenbriefempfänger.
Durchlesen und weiterleiten. Ja. Dies hat sich in einem Kino in Köln ereignet. Vor einigen Wochen hat sich in einem Kino eine Person auf etwas Spritziges gesetzt, das sich auf einen der Sitze befand. Als sie sich wieder aufgerichtet hat, um zu sehen, um was es sich handelte, da hat sie eine Nadel gefunden, die in den Sitz gestochen war, mit einer befestigten Notiz. Sie wurden soeben durch das HIV infiziert. Das Kontrollzentrum der Krankheit berichtet darüber, über mehrere ähnliche Ereignisse kürzlich vorgekommen in mehreren anderen Städten. Och, das ist furchtbar geschrieben.
Ja, wir hätten es vielleicht umändern sollen, aber
wir wollen einfach nur auf
wir wollten den Echtheitsgehalt da nicht verfälschen.
Genau. Alle getesteten Nadeln sind HIV-positiv. Das Zentrum berichtet, dass man auch Nadeln in den Geldrückgabe-Aussparungen von öffentlichen Automaten gefunden hat. Sie bitten jeden, extrem vorsichtig zu sein in solchen Situationen. Alle öffentlichen Stühle müssen mit Wachsamkeit und Vorsicht vor Gebrauch untersucht werden. Eine peinlich genauen sichtigen Inspektion sollte ausreichen. Außerdem fordern sie jeden auf, allen Mitgliedern ihrer Familie und ihrer Freunde diese Nachricht zu übermitteln. Danke, dies ist sehr wichtig, 3 Ausrufezeichen. Denk, dass du ein Leben retten kannst, indem du diese Nachricht weiterverteilst. Bitte nimm dir einige Sekunden deiner Zeit, um diese Mitteilung zu lesen und weiterzuleiten. Ja, typischer Kettenbrief. Ja.
Bitte, danke, 3 Ausrufezeichen. Genau. HIV, alle sind tot. 3 Ausrufezeichen.
Genau, also so ungefähr wurden die Kettenbriefe damals geschrieben. Man merkt halt, wir wollten es einfach drin lassen, wie schlecht das geschrieben ist, um einfach darauf hinzuweisen.
Ich sag ja gerade, Kettenbriefe sind ja heute unterwegs, sie sehen genauso aus. Also ja,
die Momo-Kettenbriefe sind auch nicht besser.
Ändert sich ja nicht, genau.
Genau, also das ist jetzt so die Variante mit den Kinosesseln. Ich habe tatsächlich nie so einen Pet-Kettenbrief bekommen, persönlich, aber man hat halt auf einigen Seiten diverse gefunden, wie zum Beispiel diesen hier. Und wir dachten euch, den wollen wir euch mal nicht vorenthalten.
Hast du überhaupt schon mal Kettenbriefe bekommen? Wie irgendwas?
Ja, ich habe damals mal einen bekommen, da hatte ich aber echt ein bisschen Schiss, aber da haben wir uns dann damals drüber lustig gemacht. Und zwar gab's mal einen, den kennt ihr vielleicht auch irgendwie, der stand dann drin, hallo, mein Name ist Bumsbiene Lisa, ich wurde vor 11 Jahren ermordet und wenn du diesen Brief nicht 10 Mal weiterleitest, dann stehe ich nachts an deinem Bett und werde dich töten. Und den habe ich bekommen, da war ich vielleicht so 13 und da hat man schon so ein bisschen Schiss, weil ich habe ja zum Beispiel auch noch nie die Bloody Mary gemacht, weil ich immer viel zu viel, also dieses dreimal im Spiegel stellen und dreimal Bloody Mary sagen.
Mach mir doch mal die Bloody Mary. Das sage ich nur in der Bar.
Weil ich einfach vor sowas zu viel Respekt hatte und ich würde niemals einen Kettenbrief weitersenden, weil das totaler Schnulli ist, aber ich hatte ein bisschen Schiss, aber ich saß damals an meinem Computer und dachte, ach, dann stand noch drin, dann stehe ich nachts 0 Uhr an deinem Bett. Und ich dachte mir dann so, da habe ich mir selbst den Spaß gemacht und dachte mir, ja, sie kann ja mein Bett stehen, ich sitze ja eh auf meinem Computer, an meinem Computer und spiele Sims. So, von daher dachte ich mir, ja.
Ich bin mal drin gestanden, dann stehe ich jetzt an deinem Computer, Franzi, und störe dich beim Sims spielen.
Ja, so. Ja. Und ich stehe dann so, Franzi, kommst du ins Bett, ich will dich töten. Nein, ich muss Sims spielen, da muss noch geheiratet werden. Ja. Das war so einer der Kettenbriefe, den ich bekomme. Oder dieses typische mit, sende das weiter, sonst wirst du ewig Pech haben und deine große Liebe nicht finden. Oder sende es weiter und du findest deine große Liebe. So dieser ganze Schnupsi, was da damals rumgegangen ist.
Ja.
Über ICQ damals noch. Ach, good old times.
Ja, gehen
back
wir
to
also.
Topic.
Haben auch schon, die Klassiker hatte ich auch schon alle, aber die mit Spritzen tatsächlich nicht.
Nee.
Back to topic. Und zwar, das waren jetzt so die Ja, das waren so die älteren Geschichten, was uns auch so in unserer jugendlichen Teenagerzeit so umgeisterte. Wir haben jetzt auch noch was ganz recht Aktuelles tatsächlich. Und zwar hatte diese ganze Nadel in irgendwo befestigt, hast du nicht gesehen, Geschichte, diese urbane Legende hatte nochmal ein kleines Revival tatsächlich. Nämlich letztes Jahr in den USA. Und zwar ging es dabei darum, dass HIV-infizierte Spritzen angeblich in den Griffen von Tankschläuchen befestigt sind. Also, ne, kennt man, wer tankt? Die Pistole quasi, eine Tankpistole. Dass wenn man quasi den Griff anzieht, dass dahinter eine Spritze sitzt oder eine Nadel sitzt und die dich eben sticht. Und am 22. Mai 2017 stach sich tatsächlich ein Mann namens José Medina an einer Tankstelle an einer Nadel, welche am Zapfhahngriff befestigt wurde. Also das ist jetzt Fakt, das ist jetzt keine Legende. Der Mann ging direkt ins Krankenhaus danach und ließ sich natürlich auf alle möglichen Infektionen, natürlich darunter auch HIV, testen. Alle Tests waren aber zum Glück negativ, das berichtete seine Tochter in einem Interview. Und es gibt auch ein Foto, welches durchs Internet geistert, das werden wir auch verlinken, welches ja, welches die Tochter auf Facebook hochlud von dieser Pistole. Also, dass das da wirklich drin steckt. Das hat sie dokumentiert. Das Foto packen wir in die Shownotes. Und ja, wie es im Internet natürlich so ist, das Foto verbreitete sich rasend schnell, löste eine Hysteriewelle aus, die den Mythos um diese HIV-Spritzen, diese urbane Legende, wieder anfeuerte. Und natürlich ist es natürlich nicht bei dem Ursprungsbild geblieben, sondern dann gab es natürlich Abwandlungen, natürlich auch wieder wie in unserem Kettenbrief eben mit 3 Ausrufezeichen und Achtung Spritzen,
man muss dazu
Todesspritzen
sagen,
in Tankstellen.
Die Tochter hat das einfach nur gemacht, um zu sagen, hey, passt auf, das könnte sein. Die hat natürlich nicht mal mit HIV, mit dieser Sache in Verbindung gebracht, sondern einfach nur als Warnung. Und die Leute sind natürlich völlig steil darauf gegangen und haben,
Ja, deswegen, also die Menschen haben es natürlich wieder mega dramatisiert und haben es, hat es wieder eine Eigendynamik entwickelt, wie es halt so ist im Netz mit solchen Geschichten. Und ein Mann, welcher den Namen Captain Abraham Sands trug, gab es jetzt Polizist aus und veröffentlichte darauf einen Brief, der dann auch viral ging. Und den werde ich jetzt auch mal vorlesen. My name is Captain Abraham Sands of the Jacksonville, Florida Police Department. I've been asked by state and local authorities to write this email in order to get the word out to car drivers of a very dangerous prank that is occurring in numerous states. Some person or persons have been affixing hypodermic needles to the underside of the gas pump handles. These needles appear to be infected with HIV-positive blood. In the Jacksonville area alone, there have been 17 cases of people being stuck by these needles over the past 5 months. We have verified reports of at least 12 others in various states of around the country. Ja, das war der Brief, die öffentliche Warnung. Und das hat bekanntlich auch wieder ein als Kettenbrief dann eben rumgeschickt zu werden, welcher auch sogar Deutschland erreichte.
Ja, dieses Jahr sogar erst.
Genau, und zwar dieses Jahr. Es gibt aktuell tatsächlich, ich habe erst noch gesehen, glaube von vorletzter Woche oder so, hat der Westen.de, also Westfälische Anzeige oder sowas, der Westen hat darüber erst einen Artikel veröffentlicht, davor eben gewarnt, dass es eben nicht echt ist, sondern dass es eben eine Legende ist. Ja, kurz nochmal zusammengefasst, auch vielleicht, ich habe es jetzt auf Englisch vorgelesen im Original, wer nicht das Englisch nicht so mächtig ist. Es geht im Grunde darum, dass eben, hier gibt es jemand als Polizist aus und sagt halt, ja, das ist passiert, es gab schon 17 Fälle, wo das eben aufgetreten ist, wo das jemand gefunden hat, diese Nadeln, und das allein eben in Jacksonville und man weiß nicht, wie viel noch in der ganzen Stadt oder in der ganzen USA unterwegs sind und es wäre halt ein Prank und es wären eben, die Spritzen wären eben mit HIV infiziert, also es ist quasi genau das eben, es ist wieder
Panik. Dass es halt sehr, sehr viele Fälle gab, hat er auch gesagt, dass es so 17 Fälle gab von Leuten,
die... Hab ich schon gesagt.
Okay.
Das habe ich auch Anfangssatz gesagt.
Okay. Ich war kurz in Gedanken.
Eieiei. So spät ist es schon wieder. 6 Uhr. Genau, ja, also klassisches Ding, um es zu untermauern, dass es dann das Ganze eine Echtheit besitzt, schreibt nicht nur jemand so, bitte Vorsicht, sondern es wird dann auch geschrieben, hey, hier ist der und der vom Police Department, also gibt es hier noch einen Namen, untermauert das mit nicht vorhandenen Fakten, oder vielleicht gibt es ihn sogar, vielleicht hat jemand sich irgendeinen Namen rausgesucht von jemandem, der dabei arbeitet bei der Polizei.
Ja.
Aber jedenfalls, es wird noch als Polizeibrief untermauert, um da noch mehr Panik zu schüren. Es ist aber natürlich nicht echt. Und es gab auch diese 17 Fälle nicht und es gab auch, was hat er gesagt, 12 andere in anderen Bundesstaaten. Also es ist alles Quatsch. Aber wie gesagt, es hat wieder gereicht, damit es im Internet kursiert. Und es gibt eben nur diesen einen bestätigten Fall mit der Nadel an der Tankstelle nach. Es gab keinen weiteren Fall, wo das vorgekommen ist und auch keine Trittbrettfahrer. Aber trotzdem reicht es eben, wie gesagt, wieder, um Panik auszulösen. Und man sieht, das Internet kann sowas einfach sehr gut.
Das stimmt. Ja, und das Schlimme ist, was man mal dazu abschließt, also so sagen muss, damals in den 80ern, wo halt noch nicht so über HIV aufgeklärt wurde und über diese ganze Krankheit, da wurden HIV-infizierte Menschen auch ausgeschlossen von der Gesellschaft, weil es war ja einfach, also ich habe auch neulich mal wieder einen Bericht gesehen, wo man, also auch selbst heute noch, aber ist es halt so, dass manche Leute so Angst vor diesen HIV-kranken Menschen haben, was aber wirklich, man muss sagen, Quatsch ist, weil die Gefahr, dass man sich mit dieser Krankheit ansteckt, die ist wirklich so gering einfach. Und damals, wo aber noch nicht darüber aufgeklärt war, gab es Leute, die dachten, man wird vom Händeschütteln sofort infiziert.
Wenn ich mit demselben Menschen im Supermarkt stehe, habe ich AIDS. So.
Genau, das ist
halt. Guck dir hier, das war gar mal zur Zeit, guck dir hier den Film Philadelphia an mit Tom Hanks, da geht es ja genau darum.
Ja,
hast du ihn gesehen?
Nein.
Ja, also ist auch ein Film, der kam genau zu der Zeit, dass Tom Hanks bekommt eben HIV im Film und ja, verliert halt seinen Job und Familie, also keiner will mit ihm zu tun, aber alle denken, sobald sie ihnen Augenkontakt gegeben haben, sind sie auch infiziert. Ne? Also ja. Das passt genau in die Zeit und deswegen hat das damals so gut funktioniert.
Genau, was halt wirklich, wirklich schlimm ist. Ja. Das muss man nochmal sagen, wir wollen auch mit dieser Creepypasta, jetzt ist aber Schluss, mit dieser urbanen Legende auch nicht irgendwie sagen, so, oh mein Gott, man muss da voll aufpassen, aber es ist halt Tatsache, dass die Ansteckung so gering ist, selbst beim Geschlechtsverkehr ist die Gefahr gar nicht mal so hoch, sich anzustecken. So haben wir damals in der Krankenpflegeschule. Also natürlich, man sollte natürlich immer verhüten.
Ja,
natürlich.
Das heißt jetzt nicht, dass man Kondom. Einen Freifahrtschein hat. Ja.
Genau, aber diese Gefahr, dass man sich ansteckt, ist wirklich saugering. Also viele Fälle passieren zum Beispiel, wie man sich mit Spritzen anstecken kann, ist zum Beispiel oft bei Leuten, die sich Heroin spritzen, dass man halt dann ja sich mit Heroin spritzt, man hat HIV, gibt die Spritze, weil viele benutzen ja immer dieselbe Spritze und da kann sowas zum Beispiel passieren, aber selbst da ist es nicht so, wenn es direkt eigentlich vom Blut ins Blut geht, dann ist es gefährlich. Ja, aber,
also lieber Heroinsüchtige. Nein,
aber es ist.
Genau, also das sind einfach auch Dinge, früher war es noch unbekannter, aber selbst heute, und das ist vielleicht auch der Punkt, den du vorhin auch schon mal angeschnitten hattest. Es ist auch so, dass ja heutzutage auch viel weniger allgemein vor HIV und so gewarnt wird. Klar, es gibt den Welt-AIDS-Tag und so weiter und aber wie du gesagt hast, früher liefen alle 3 Minuten in der Werbung, liefen irgendwelche Anti-AIDS-Kampagnen, weil es eben so wichtig war. Und heutzutage wird quasi schon davon ausgegangen, alle sind darüber aufgeklärt, weil das Thema irgendwie von dem Motto des Themas gegessen. Aber wenn man es natürlich wieder so hinten überkippen lässt und es so von der Bildfläche verschwinden lässt, ist die Gefahr natürlich auch wieder groß, dass diese ganzen falschen Annahmen und die Unaufgeklärtheit darüber wieder zunimmt.
Genau, also mir hat zum Beispiel mal ein Arzt erzählt im Krankenhaus, dass es jetzt schon dabei ist, dass diese Krankheiten wie HIV schon wieder so ein bisschen, auf den Vormarsch sind, weil viele sind zwar aufgeklärt, aber es ist halt so, es ist nicht mehr so wie früher, wo man ja wirklich dachte, oh mein Gott, ich muss so aufpassen und also immer mit Kondom verhüten, weil man weiß ja nie. Und damals, ich weiß es noch, damals hat man, wo ich mit so 20 einen Freund hatte, da hat jeder von uns einen HIV-Test gemacht, um zu zeigen, hier, wir müssen nicht mit Kondom verhüten, weil, HIV nicht gegeben und sowas. Ich glaube, sowas würde heute keiner mehr machen. Wahrscheinlich denken die mal, sie das hören, so, wow, sind die bescheuert. Aber ich habe im Krankenhaus gearbeitet, so, da hat man ja viel mit Körperflüssigkeit und Blut zu tun und sowas. Und da hatte ich auch halt, ja, dann hatte ich damals auch einen Freund, der sagte, ja, bitte, guck mal, so. Und man macht halt eben Krankenhaus, wird man immer häufiger mal getestet. Aber ja, aber der Arzt hat mir auf jeden Fall erzählt, dass das schon wieder so ein bisschen auf den Vormarsch ist, weil die Leute auch so ein bisschen die Angst vor dieser Krankheit verloren haben. Und das sollte man natürlich auch nicht.
Aber nee, sag ja, weil eben, ne, weil es bekannt ist, dass es eben nicht mehr der garantierte, den garantierten Tod bedeutet, sondern man, ja, vielleicht ist es einfach so lapidar mittlerweile, man sagt, ja, gibt ja mittlerweile 100 Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen und ja, aber dieser ganze Schrecken, dieser Krankheit, der ist ein bisschen auf der Strecke geblieben über die Jahre einfach.
Genau.
Was ja, also es ist ja, also man will ja auch nicht, dass die Hysterie wiederkommt, aber es sollte
nein,
einfach
um Gottes Willen, also
eine gesunde Vorsicht sollte halt, ne? Eine gesunde aufgeklärte Vorsicht sollte da vorherrschen. Und
aber da ist halt diese Seite, die von der deutschen AIDS-Hilfe, die ist da halt wirklich sehr gut, weil die klären auch über diese Nadelgeschichte auf. Da steht das alles, also beziehungsweise da steht halt ganz genau drin, das ist halt einfach, dass man keine Angst haben muss, mit einem HIV-kranken Menschen im Fahrstuhl zu stehen, um sich anzustecken. Also so ist es halt auch nicht. Es gibt halt viele Seiten, die genau darüber aufklären, wie man sich wo gefährlich anstecken kann und sowas. Und ich finde, das müsste, also ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr, wie man in Schulen darüber aufgeklärt wird heute. Ich denke mal schon, dass da eine Aufklärung erfolgt.
Ja, ja.
Also bei uns war das damals schon ziemlich, hatten wir das schon ein sehr langes Thema.
Biologie, Sexualkundeunterricht, so die Richtung. Ja, sollte.
Aber auf jeden Fall muss man da trotzdem noch ein bisschen aufpassen.
Also hatten wir gerade erst beim anderen Podcast, bei meinem Smart mit Bart Podcast, den ich hier mit Chris mache, da hatten wir nämlich gerade das Thema Schule in der letzten Ausgabe. Mhm. Und da hatten wir auch nämlich, da haben wir über die Fächer geredet, deswegen kommt es mir gerade in den Sinn wieder, wir hatten das in Bio, weil in Bio hatten wir Sexualkundeunterricht mit drin quasi als Thema. Und da hatten wir auch eben Krankheiten, ja. Das war bei uns im Bio. Also es wird schon noch in der Schule aufgeklärt. Ja.
Aber es ist halt so, es ist manchmal so super abstrus. Man weiß ja, so die Ansteckung etc. Man weiß ja, viele passen auf. Also die Leute sind ja doch vorsichtig. Aber was zum Beispiel immer noch, wo es immer noch ziemlich, ich sag mal, ein bisschen diskriminierend ist, was mit HIV angeht, ist zum Beispiel beim Blutspenden. Es gibt ja immer noch heute diesen Punkt beim Blutspenden, ob du homosexuell bist. Hm. Weil immer noch dieses Ding vorherrscht, so ja, die Homosexuellen, die
höhere Ansteckungsgefahr und so.
Genau, ja. Genau. Und das ist halt echt krass, ist das noch, da wurde ja über diesen Punkt wird ja auch sehr viel diskutiert. Manche sagen, ja, ist ja aber auch richtig so, aber andere sagen auch, ja, aber das ist ja totaler Quatsch. So, das heißt ja nicht, du heißt ja nicht sofort, oh, der ist homosexuell, der muss HIV haben.
Natürlich so. Nicht, das heterosexuelle Pärchen hat die nicht verhüten, hat genau das gleiche Ansteckungsrisiko wie ein Homosexueller, der sie nicht verhütet. Ja. Also, ist ja völliger Blödsinn.
Wobei, es gibt auch den Punkt, Tatsache beim Blutspenden, ob man zum Beispiel, es gibt da so die Punkte, haben sie gerade einen neuen Partner, haben sie häufig wechselnde Geschlechtspartner, das gibt's ja auch häufig. Also, es ist noch.
Nee, spritzen sie Drogen.
Ja, stimmt. Das gibt's auch den Punkt, genau. Aber es ist halt, ich finde, es ist ja von der Sache her schon richtig. Man muss ja aufpassen, wenn das beim Blutspenden ist, es ist ja, ja. Ich hatte auch schon Patienten, die haben sich Tatsache durch Blutspenden, weil sie Blut bekommen haben. Ja. Hatte ich mal ein oder zwei jetzt in meiner, also ich arbeite hab 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, da hatte ich glaube ein oder zwei Leute, die sich wirklich so dadurch angesteckt haben, aber die Chance ist, das ist auch halt trotzdem. Aber was ich jetzt auch aktuell für einen Fall habe, das habe ich jetzt in einem Tätowierforum gelesen, und zwar, dass ein Tattoo-Studio einen HIV-positiven Kunden abgelehnt hat. Und da habe ich da ist eine ziemliche Diskussion entstanden, wo ihr gerne mal eure Meinung mitteilen könnt. Denn ich weiß, es muss wohl ein Studio in Hamburg gewesen sein, ich weiß aber auch nicht welches, ich würde es auch nicht sagen, aber da hat halt einer reingeschrieben, dass er halt HIV hat und das auch gesagt hat, und dass das Studio gesagt hat, nein, den tätowieren wir nicht. Und da ist wohl eine ziemliche Welle gegangen, er hat wohl auch das Studio angezeigt, so wie ich das mitbekommen habe, wegen Diskriminierung kann man ja schon sagen. Und ja, ich muss sagen, ich finde, also meine persönliche Meinung, ich hätte jetzt kein Problem, jemand mit sowas zu tätowieren. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich jetzt doch nicht unbedingt selbst mit so einer Nadel sticht. Auch wenn die Chance gegen Null geht, ist man ja trotzdem vorsichtig. Aber ich mache dem Studio jetzt auch keinen Vorwurf. Ich finde, das muss immer jeder selbst für sich entscheiden. Aber eigentlich, wenn man darüber gut aufklärt ist, weiß man das eigentlich. Selbst wenn man sich mit so einer Tattoo-Nadel sticht, da eigentlich überhaupt gegen Null eine Gefahr besteht, sich anzustecken. Was wir auch gerade am Anfang gesagt haben, das ist ja dasselbe mit diesen Nadeln, in die man reingreift, wo gesagt wird, hey, du bist mit HIV infiziert, weil die Tattoo-Nadeln, die gehen ja locker nicht so tief in die Haut wie jetzt so eine Spritzennadel, sage ich mal. Mhm. Die gehen ja nur ganz, ganz leicht in die Haut. Aber das ist zum Beispiel auch ein aktueller Fall, dass man merkt, das ist nicht so, also das Thema ist immer noch ziemlich heiß, kann man sagen. Also, dass da noch viel, wahrscheinlich auch viel, trotzdem wieder viel, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es besteht wieder viel Aufklärungsbedarf, weil damals war das halt ein bisschen.
Ja, sagen wir mal, ich würde sagen, er besteht weiterhin.
Ja, absolut. Man sollte immer
davon. Es sollte einfach konstantes Thema sein, weil das Thema einfach auch konstant einfach da ist. Also, wie gesagt, mit dem Tattoo-Studio, die Nummer hast du mir ja schon erzählt gehabt, als es da losging vor ein paar Wochen oder wie wann das war. Ich sehe es eigentlich auch so. Also eigentlich liegt es eigentlich schon dem Tätowierer zu sagen, ob es machst oder nicht. Weil das ja, also sagen wir es mal so, es ist ein Risikofaktor für ihn, den er mit einbeziehen muss. Das hast du ja auch schon hingekriegt, dass du dir aus Versehen mal in die Hand gestochen hast beim schnellen Linien.
Ich habe zwei kleine Knastpünktchen in der Hand, weil ich mich mal selbst gestochen habe.
Genau, weil es einfach abgerutscht bist und dann oder zu schnell Linie gezogen, dann bist du nochmal auf die Hand gerutscht. So. Also ich finde schon, dass der Tattoo-Künstler da schon sagen kann, so, ey, das ist trotzdem irgendwie ein Risiko für mich, ich möchte das nicht. Aber auf der anderen Seite natürlich, klar, dann sind wir bei dem Thema Ausgrenzung und
denn ich sag mal, anderer Fall, stell dir vor, du hast STD-Viren-HIV. Weißt du? Das ist ja dann, und dann könnte ich mir vorstellen, dass es da viele Kunden gibt, die sagen, oh Gott, nein.
Nee, von dem glaube ich mir nicht.
Aber das ist ja Quatsch, weil man als Tätowierer, man greift ja nicht vorhin die Nadel, so, oh, ist die Nadel spitz, pieks, 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 so. Es ist halt auch, aber ich könnte mir vorstellen, nee, es ist andersrum genau dasselbe, dass Leute sagen würden, so, oh, okay.
Es ist tatsächlich eher der Respekt, die Angst vor, so, weiß ich, es ist so eine unsichtbare Geschichte, es ist so nicht greifbar, es ist so, nee, wenn doch und wenn das passiert und der hat HIV. Aber ja, wie gesagt, wir sollten eigentlich nicht mehr an dem Punkt sein, wo solche Gedanken uns bestimmen, wenn man in so einer aufgeklärten Welt heute lebt. Aber wie gesagt, ich kann beide Seiten irgendwie verstehen. Natürlich fühlt man sich beschissen, wenn man halt eine Krankheit hat, aber ein Tattoo haben möchte und derjenige sagt ja dann, nee, dich nicht, so. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, aber wenn der Tätowierer sagt so, ey, wenn da irgendwas schief geht und mich abrutsche und es besteht selbst nur die 0,001% Chance, dass ich mich ebenfalls infiziere oder irgendwas passiert, so, Ich verstehe irgendwie beide Seiten. Das ist echt nicht einfach.
Ich finde es aber gut von den Kunden, dass er ehrlich war und das gesagt hat. Hm, also man hat stimmt. ja immer den Aufwand, man muss es ja eigentlich schon angeben.
Ja, aber ja, du musst ja Krankheiten alles angeben.
Genau, aber es gibt ja, aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass manche vielleicht genau die Angst haben vor dieser Ablehnung und dann sagen, ah, ich gebe es besser gar nicht an.
Ich gebe es gar nicht an, ja.
Genau, okay. Also ich muss sagen, ich würde so jemanden tätowieren. Ich würde mir vielleicht zur Sicherheit zwei Handschuhe anziehen, falls ich mich steche, dass es nicht direkt in die Haut reinrutscht, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn man so jemanden, also ich weiß es ja, wie es war, wenn man jetzt mit jemandem im Krankenhaus, wenn ich jetzt Patienten im Krankenhaus hatte, die HIV hatten, dann hat man auch, wenn man gespritzt hat, hat man auch manchmal, oder wenn man mit Blut im Kontakt war, es kann ja auch sein, dass man sich selbst mal schneidet oder sowas. Und es ist ja die Gefahr, also wenn sich das Blut so zack, zack, also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Schnitt im Finger hätte und der Patient bluten würde, ich würde da so reingreifen, dann wäre es schon so, sag ich mal. Und deswegen habe ich mir immer, weil man ja manchmal selbst gar nicht merkt, wenn man sich geschnitten hat, also ich weiß nicht, ob jemand von euch sich mal die Hände desinfiziert und plötzlich merkte, dass er einen Kratzer irgendwo hat, dann habe ich mir einfach zwei Handschuhe angezogen, dann habe ich die, also ich hätte jetzt nie einen Patienten anders behandelt oder ihm das Gefühl gegeben, so, ich muss jetzt voll vorsichtig vor dir sein, weil, ja, man ist ja darüber aufgeklärt ordentlich und ich hätte kein Problem damit, jemanden zu tätowieren, der irgendwie so eine ansteckende Krankheit hat, sage ich mal. Muss ich wirklich sagen. Aber ich will den anderen Studio auch aber gar keinen...
Aber es kommt eben genau, auch nicht vielleicht aber, durch deine Vorarbeit im Krankenhaus eben, dass du da schon so das Mindset eben hast.
Genau, ja.
Jemand, der da mit einer Nibelnberührung war, der hat dann vielleicht einfach schon eine andere Vorsichtshaltung.
Genau, also ich muss sagen, ich mache den anderen Studio auch gar keine Vorwürfe machen. So, das ist halt immer, finde ich, liegt immer beim Tätowierer diese Entscheidung, ob er das trifft. Aber ich andererseits, wenn ich jetzt so eine Krankheit hätte, dann würde ich mich trotzdem, also dann wäre es ja genauso. Also ich finde, wenn man als Tätowierer so die Erkrankung hätte, dann wäre die Chance ja noch geringer, weil in der Regel, wenn mir das passiert, dass ich mich gestochen habe, dann habe ich die Nadel ja sofort weggeschmissen. Ich habe ja nicht gedacht, oh, ich habe mich gestochen. Ich benutze die Nadel weiter beim Kunden. Dann nimmt man die Nadel und schmeißt sie weg und nimmt eine neue so. Aber ja, ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn man wüsste, so, oh, der Tätowierer, der hat da hier HIV oder na, gehen wir besser nicht hin. So könnte ich mir auch vorstellen, dass es andersrum genauso wäre. Aber was wir damit sagen wollen, eigentlich ab so zum, dass man keine Angst haben muss, das ist halt, dass die Ansteckungsgeschichte einfach wirklich, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, sich mit der Krankheit anzustecken. Ja.
Und eben schon gar nicht auf solche Weisen, wie wir sie heute gehört haben, die auf diese Legende zurückführen, das ist halt wirklich, das war damals Panikmache, ist heute Panikmache und es rennen in der Regel keine Verrückten durch Nachtclubs und infizieren Leute mit ihren Spritzen.
Genau. Und selbst wenn, die Chance wäre
selbst wenn, nicht dann, gegeben. Dann wir einmal hatten was ja bewiesen, selbst da ist ja nichts passiert, beziehungsweise die Nadel war ja nicht infiziert. Genau. Aber ja, selbst wenn sollte die Gefahr gering, dass man sich da ansteckt und ja. Ja, das war es eigentlich auch für heute.
Genau, schon mal eine wieder. Kleine kurze Episode.
Genau, ein bisschen, naja, sind wir schon wieder fast bei 50 Minuten. Ich sage, wir sind ja Laberbacken.
Teilt uns gern eure Meinung zu dem Thema mit.
Ja, sagt uns gern Bescheid, was ihr davon haltet. Habt ihr die selber früher mal gehört? Also kanntet ihr die schon? Ist die bei euch auch früher schon als Kind rumgegangen und so weiter? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Sagt uns gerne Bescheid und gebt uns Feedback. Das würde uns wie immer freuen.
Sehr.
Sehr. Und Franzi hat heute, glaube ich, auch nicht einmal Tatsache gesagt.
Doch, einmal.
Echt? Ah, ja. das gibt wieder nur 4 Sterne auf iTunes.
Psst, ist aber Schluss mit dem Thema.
Apropos iTunes, bewertet uns bei iTunes. Und danken wir uns fürs Zuhören. Wie gesagt, es war jetzt mal wieder, wir uns dachten, so viele Creepypastas, müssen wir wieder urbane Legenden rauskramen. Und ich fand es echt mal ganz cool, heute mal wirklich so eine, ja, wie gesagt, einen der ganz klassischen zu haben. Das wäre wirklich, ja. Das ist einer wirklich, der, glaube ich, der wirklich der, die am meisten im Umlauf sind. Und selbst wenn jemand nicht weiß, das, was eine urbane Legende ist, dann hat er trotzdem diese Geschichte schon mal irgendwie gehört.
Das ist wie die mit dem Babysitter und den Anruf. Das ist ja auch so eine Geschichte, die relativ bekannt ist.
Ja.
Die ist ein bisschen gruseliger, aber auch recht, also finde ich, so unter den urbanen Legenden eine der bekannteren.
Ja, kommt bestimmt auch noch.
Bestimmt, genauso wie Ben Drowned. Ha, ha, ha. Entschuldigung.
In der Slenderman-Episode haben wir Ben Drowned nicht erwähnt. Wir machen Fortschritt.
Ja, ja.
Wir bedanken uns, wie immer.
Genau. Mega für fette Grüße.
Eure Ohren, genau, richten mega fette Grüße an euch. Und folgt uns auf Social Media, lasst uns Kommentare da und
wir freuen uns sehr.
Schaut euch unseren neuen Blog an und dann hören wir uns zur nächsten Ausgabe wieder. Und bis dahin sagen wir lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.